So, dann ein herzliches Willkommen zum dritten Grundlagenabend hier in Folge. Seid ihr aufnahmefähig? Ja, gut. War es gestern? Verständlich, ja. Eigentlich war gestern die Einheit Errettung und Wiedergeburt. Das ist eigentlich so das von den vier Stuhlbeinen so das umfangreichste und das tiefste und das wichtigste. Also wenn man das begriffen hat, was wir gestern besprochen haben, dann hat man das Erlösungswerk erkannt, um was es geht, was Jesus getan hat, was der Vater getan hat. Und dann kann man auch die Wassertaufe und Geistestaufe und alles Weitere dann richtig verstehen und einordnen. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Du bist so gut, Herr. Du hast uns dein Wort gegeben. Du hast uns die letzten Abend, zwei Abende gut durchgeführt. Du wirst auch heute Abend deine Weisheit ausgießen und deine Erkenntnis und deine Offenbarung, Herr. Danke, dass dein Wort lebendig ist, Herr. Und wir wollen es essen. Dein Wort ist unsere Speise, Herr. Und es ist ein Licht auf unserem Weg. Und wir brauchen in diesen Zeiten Klarheit. Wir brauchen Wahrheit. Wir brauchen dein Licht, Herr, als Orientierung, um deine Wege zu erkennen und sie zu gehen. Und wir brauchen geistliche Speise. Denn Jesus, du hast selbst gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, was aus dem Munde Gottes hervorgeht. Herr, so wollen wir deine Speise jetzt aufnehmen, die geistliche Speise. Und danke, dass unser Geist jetzt hungrig ist, das Wort zu empfangen. Und so öffnen wir dir unser Herzen. Und wir empfangen das, was du uns gibst. Und danke, Jesus, dass du das lebendige Wort bist und du dienst uns heute Abend. Und Heiliger Geist, du setzt es frei und du schenkst das Leben. Alle Ehre sei dir. Und wir erklären auch wirklich jeden Gedanken, der sich gegen deine größeren Erkenntnisse erhebt, gebunden unter die Füße Jesu, unter deinen Gehorsam. Erklären jede Verwirrung, jede Ablenkung, alle Hexerei gebunden in Jesu Namen, sodass wir unsere Gedanken, unsere Herzen fokussieren können auf das, was du uns zu sagen hast. Wir beten auch um einen wachen Geist und einen wachen Verstand in Jesu Namen. Amen. Gut, bevor wir weitermachen, gibt es noch Fragen zu gestern? Gut, soweit. Revelation. Na, das letzte Buch vom Neuen Testament, Revelation. Gut, dann werden wir heute hier weitermachen mit der Wassertaufe. Und das ist jetzt das vierte Standbein, auf dem wir dann, das dritte Standbein, auf dem wir dann sicher stehen. Nächste Woche machen wir dann die Geistestaufe. Aber hier gehen wir einen Schritt weiter. Heute wird es nicht ganz so umfangreich werden, aber es über die geistliche Bedeutung und über die Voraussetzung der Wassertaufe muss man auf jeden Fall reden und was die Taufe eigentlich beinhaltet. Das ist nicht einfach nur, dass man in Wasser rein getaucht wird und dann wieder herauskommt. Dann ist es ein Todesritual, ja, sondern es hat ganz viel auch mit einer geistlichen Bedeutung zu tun und die erfassen wir durch das Wort Gottes und den Glauben, den wir da reinsetzen. Es hat ganz viel damit zu tun, was haben wir aus dem Wort Gottes erkannt, was sind erstens die Voraussetzungen für die Wassertaufe, was hat Gott da hineingelegt, was passiert während der Wassertaufe mit mir, was ist die geistliche Bedeutung und diesen Glauben musst du haben, bevor du dich taufen lässt. Und dann geschehen diese Dinge auch in unserem Herzen, in unserer Persönlichkeit. Gut, wir fangen jetzt mal hier wieder von vorn an, sodass wir den Anschluss kriegen zu gestern. Die Wassertaufe ist eine weitere Gnade, die Gott schenkt, wo wir in das neue Leben des Christus hineinkommen. Und Epheser 2, Vers 8 steht ja geschrieben, dass wir aus Gnade heraus gerettet sind durch den Glauben. Und Gottes Gabe ist es nicht ein eigenes Werk oder eigener Verdienst, damit sich kein Mensch rühme. Das heißt, wir sind aus Gnade Gottes, die er uns anbietet, durch den Glauben errettet und wiedergeboren, wie wir uns das gestern angeschaut haben. Wir nehmen das Opfer von Jesus an, und zwar die zwei Dinge, dass Jesus für unsere Sünden starb und dass er für uns zur Sünde wurde. Ja? Er entfernte am Kreuz erstens die Sünde aller Menschheit, er nahm sie komplett auf sich, alle Sünden der gesamten Menschheit und er wurde für uns zur Sünde. Das heißt, er nahm stellvertretend dieses Wesen der Sünde auf sich. Was, worin besteht? In Stolz, Rebellion, Selbstbestimmung und Unabhängigkeit. Das nahm Jesus stellvertretend auf sich. Und dadurch, dass er rein und makellos war, konnte Satan ihn nicht in der Hölle festhalten. Er starb auch den Tod, er nahm alles auf sich stellvertretend für uns. Ja, aber man muss sich immer wieder an diesen beiden Dingen ganz klar orientieren, weil dort liegt eine Schwierigkeit auch in der Lehre in christlichen Gemeinden heutzutage. Es wird in der Regel nur darüber gelehrt, dass Jesus für unsere Sünden starb. Ja, dass er das Lamm Gottes war, die Sünden auf sich nahm und diese Sünden dann ans Kreuz mitnahm und dafür bezahlte durch sein Blut. Aber damit ist er das Wesen der Sünde, wie wir das gestern erkannt haben, durch den Garten Eden, wo dort die Eva den Apfel nahm, Satan gehorsam wurde, nahm sie gleichzeitig sein Wesen, seine geistliche DNA an und in Eva und in Adam wurde das Wesen der Sünde gefunden und das ist genauso Stolz, Rebellion, Unabhängigkeit und Selbstbestimmung. Und das nennt die Bibel den Leib der Sünde. So. Und diesen hat Jesus mit ans Kreuz genommen und dieser Leib der Sünde, das heißt, das, was wir dort im Garten gekriegt haben als Menschen und dann über Generationen weitergegeben wurde an jedes Kind, das hat Jesus am Kreuz mit hineingenommen und es ist dort gestorben. Das heißt, Jesus hat nicht nur die Sünden der Menschheit auf sich genommen und hat sie ausgelöscht durch sein Blut, sondern auch das Wesen der Sünde zum Ende gebracht, nämlich in den Tod. Und diese beiden Dinge gehören untrennbar zusammen. So hat Jesus die Macht der Sünde gebrochen. Und das gehört zu dieser Gnade dazu. Aber wir gehen dann in die Einzelheiten noch rein, was das bedeutet, auch im Zusammenhang mit der Wassertaufe. So, dann haben wir Johannes 14, Vers 6. Das ist ein sehr bekannter Vers. Und das kann man auch oft den Menschen sagen, die Jesus noch nicht kennen. Jesus Christus selber spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, außer durch mich. So sagt Jesus von sich selbst, dass er der Weg ist. Und auf diesem Weg, der eine Person ist, gehen wir in das Reich Gottes hinein. Und genauso wie Jesus stellvertretend dieses Sühneopfer gebracht hat, müssen wir ihm folgen auf diesem Weg. Und auf diese Art und Weise kann man das gut erklären, das kann man sich bildlich vorstellen. Und wir gehen als Gläubige, gehen wir diesen Weg mit Jesus mit bis zur Auferstehung. Aber die Auferstehung ist erst der letzte Punkt, mit Christus auferweckt, ist der fünfte. Wir gehen Schritt für Schritt auf diesen Weg mit ihm mit. So. Und der erste Punkt ist, wir hören das Wort Gottes, wir hören das Evangelium. Es wird verkündigt oder wir lesen es. Der erste Punkt ist immer das Wort Gottes. Wir hören die gute Botschaft, wir hören das Evangelium, dass Jesus für unsere Sünden bezahlt hat, dass er die Macht der Sünde mit ans Kreuz nahm, dass er begraben wurde und dass er am dritten Tag wieder auferstanden ist. Und diese das Evangelium, ich lese diese Stelle nochmal vor hier als Römer 1, Vers 16 und 17. Da steht drin, dass diese, ich habe dir nur die drei Punkte jetzt genannt, dass dieses Evangelium in sich die Kraft hat, Menschen zu erretten. Weil Gott hat in dieses Evangelium Kraft hineingelegt, dass wenn man das hört, das Wort aufnimmt, man gerettet wird. Wenn man daran glaubt. Und wir lesen das in der Apostelgeschichte, gehen wir dann die Stellen durch und jedes Mal lesen wir das in der Apostelgeschichte, sie nahmen das Wort auf. Sie nahmen das Wort an oder sie nahmen das Wort auf oder alle, die das Wort annahmen, ließen sich taufen. Das heißt, das Erste, du musst Wie willst du dich taufen lassen, wenn du das Wort Gottes nicht gehört hast? Das geht nicht. Du weißt gar nicht, um was da geht. Und jetzt nochmal zurück zu Römer 1, Vers 16 und 17 sagt Paulus, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin offenbart die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Paulus sagt hier, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn das ist Gottes Kraft zur Errettung. In diesem Evangelium ist Gottes Kraft hineingelegt zur Errettung, wenn wir es im Heiligen Geist predigen. Wie die Menschen darauf reagieren, das ist ihre Sache. Aber in dieses Wort hat Gott Kraft gelegt. Amen. Dann steht hier zuerst für die Juden, natürlich den Juden zuerst, aber dann auch den Nationen. Und es ist die Errettung für jeden, der glaubt. Denn darin wird die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben geoffenbart. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und so trittst du auf den Weg und du gehst den ersten Schritt im Glauben und du gehst im Glauben, bis du von dieser Erde entrückt wirst oder entschläfst, je nachdem. Unser Leben auf der Erde ist ein Leben im Glauben an das Wort Gottes, an die Wahrheit, an Jesus selbst, der von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Amen. Gut, gehen wir zurück. So, der nächste Schritt, wenn wir das Wort Gottes gehört haben, dann wirkt es in uns eine Überführung von unseren Sünden. Es gibt Licht in unserem Herzen und wir erkennen, dass wir ohne Gott verloren sind, dass wir voller Sünde, Übertretung und Schuld sind. Es kommt eine Überführung, wie wir das bei der ersten Einheit von Buße gesehen haben. Und wir bekennen unsere Sünden und wir kehren um von den Götzen. Wir kehren um von unserem sündhaften Lebensstil zu Gott. Das wäre Buße und Umkehr. Das hat man ja schon, dieses erste Standbein. Immer die erste Reaktion auf das Verkündigen des Evangeliums. Und jetzt geht es weiter. Und das Zweite ist der Glaube. Da haben wir gestern drüber gesprochen. Der Glaube an das, was Jesus für uns getan hat. Und der Glaube an Vergebung. Und wie Paulus das in Römer 6 so schön ausdrückt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Also dieses sündhafte Wesen, was mich immer wieder zur Sünde verleitet, ist vor 2000 Jahren gemeinsam mit meinen Sünden ans Kreuz genommen worden von Jesus und er hat es dort vollkommen ausgelöscht. Amen. Und ich glaube, dass mein alter Mensch oder erster Adam, wie die Schrift sagt, oder Leib der Sünde, dass er mit Christus gestorben ist und meine alte Identität gemeinsam mit Christus am Kreuz starb. So, was macht man mit einem Toten? Ganz klar, den legt man ins Grab. Und das ist der nächste Schritt, mit Christus begraben. So wie Jesus am Kreuz starb, am selben Abend wurde er in eine Felsengruft gelegt, er wurde begraben. Und so gehen wir mit Jesus den nächsten Schritt. Wenn wir an ihn glauben, an das, was er getan hat, sind wir schon gut voran. Jetzt müssen wir ihm aber weiter folgen. Und der nächste Schritt, es geht hinunter erstmal zu einem Tiefpunkt, nämlich mit Christus begraben zu sein. Und von diesem Tiefpunkt hat Gott, der Vater, Jesus auferweckt. Und genauso geschieht das mit uns. Mit Christus begraben sein. Und der letzte Punkt ist, dann werden wir natürlich mit Christus durch den Vater auferweckt. Und diesen Weg müssen wir mit Jesus gehen. Amen. Und zwar in dieser Reihenfolge. So, und bei der Taufe, die Taufe in Wasser, die bildet praktisch eine Einheit dieser ganzen Sachen von Glaube, mit Christus begraben und mit Christus auferstanden. Und wir identifizieren uns mit Christus, mit dem, was er getan hat, mit diesen zentralen Tatsachen, mit Christus gekreuzigt, mit ihm begraben, mit ihm auferweckt. Wir machen uns eins mit ihm und wir werden in das Wasser eingetaucht als Zeichen des Begrabenseins mit Jesus und wir werden natürlich dann wieder auferweckt als Zeichen, wir werden aus dem Wasser rausgeholt als Zeichen des Auferwecktseins mit Christus. So, und bei der Taufe sind diese zwei Dinge, dass erstmal das Begrabensein mit Jesus an diesem Tiefpunkt ankommen unter Wasser, das ist das Zentrale, und dann mit Christus auferweckt zu werden. Das Wort Taufe heißt im Griechischen Baptisto und das bedeutet zu Deutsch untertauchen, etwas eintauchen. Zum Beispiel, wenn man einen Schal nimmt und den will man färben, dann hat man diese Flüssigkeit, die mit was weiß ich für eine Farbe, dann zum Beispiel rot oder grün oder schwarz, so, dann taucht man das Tuch ein und dann nimmt man es wieder raus. Und das ist das griechische Wort für Taufe, baptizo, eintauchen in eine Flüssigkeit, wieder herausnehmen. Dieses selbe Wort haben wir damals auch verwendet im Mittelmeerraum, wo die Römer ihre Galeerenkriege geführt haben mit den nordafrikanischen Ländern. Und wenn so eine Galeere da gerammt wurde und versenkt wurde, da haben die Römer dann gesagt, also wenn es die gegnerische Seite war, baptizo, also etwas versenkt. So, und wenn man mal zurückschaut, bei den Juden gab es ja auch sowas Ähnliches wie ein Reinigungsbad, das nannte man Mikwa, und der Glaube an Jesus war ja ein Jude und die jüdischen Wurzeln sagen schon ein ganzes Stück auch über diese Taufe aus. Und bei den Juden war es so, dass ein Jugendlicher, ein Teenager, die Mädchen wurden mit 12 und die Jungs mit 13 auch so eine Art wie Reinigungsbad durchlaufen haben, ein rituelles, und dann die Jungs als vollwertiges Mitglied in die Synagoge aufgenommen wurden. Und bei den Juden war das schon dieses Denken auch drin. Deswegen war die Taufe für die erste Gemeinde da in Jerusalem, für die 3000, nichts Neues, sondern die wussten von ihrem jüdischen Verständnis her, dass es die Taufe bei den Juden war ein Gedanken von Reinigung und Weihe zu einer neuen Identität oder Beziehung. So haben sie das damals gesehen. Und so ähnlich ist auch die christliche Taufe oder die Taufe in Christus hinein, dass wir in diese neue Identität und Beziehung mit Gott hineinkommen, durch die Taufe hindurch. So, jetzt gibt es natürlich, wie ich schon angedeutet habe, gibt es für die Taufe Voraussetzungen. Und die erste Voraussetzung, wie gesagt, ist, man hört das Wort Gottes. Die zweite Voraussetzung, man kehrt um von seinen Sünden, von den alten Dingen um zu Gott, und man glaubt, dass unsere Sünden mit Jesus ans Kreuz genommen wurden und dass er für uns zur Sünde wurde. Und dann ist man bereit zur Taufe. Wir lesen das wir gehen mal ein paar Stellen jetzt durch in der Apostelgeschichte, weil das Apostelgeschichte 2, diese Verse 38 bis 41, die bilden so dieses Zentrum, so dieses Muster, das man dann überall in der Apostelgeschichte wiederfindet. Weil in Apostelgeschichte 2 waren die Apostel und dann die restlichen Jünger waren voll des Heiligen Geistes und der Heilige Geist hat dort ein Muster gesetzt, das bis heute gilt. Und daran ändert auch die Kirchengeschichte mit all diesen Variationen nichts, die das dann anders gedeutet haben, wo dann heidnische Mysterienkulte auch von der Himmelskönigin reingekommen sind. So wie es zu Pfingsten geschah, ist das Muster, bis Jesus zurückkommt. Amen. Und diese Stelle nehmen wir jetzt mal durch und weitere Stellen in der Apostelgeschichte, wo wir von einer Taufe lesen. Apostelgeschichte 2,38, ich lese mal bis Vers 41, dass wir den Zusammenhang auch sehen. Und da könnt ihr ganz klar erkennen, Wortverkündigung, Buße, Umkehr, Glaube und dann die Taufe, mit Christus begraben, mit ihm auferstehen. Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße an jeder von euch, lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viel der Herr unser Gott hinzurufen wird. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis, ermahnte und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Und dann steht hier im Vers 41, diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen. Die das Wort, also es waren sicher mehr Leute, aber es waren 3000, war ziemlich viel, ne? Die dort zusammengekommen waren. Und von dieser Menge haben 3000 das Wort, hier, diesen ersten Punkt, bereitwillig angenommen. Und die ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag 3000 Seelen hinzugetan. So, das war jetzt in Jerusalem, jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Der Philippus ist ja dann nach der Christenverfolgung oder Tod von Stephanus, hat sich die Gemeinde bis auf die Apostel ja dann zerstreut in verschiedene Länder, verschiedene Gegenden. Und so kam der Philippus auch nach Samaria und die Samariter waren ja so ein Mischvolk. Aber er macht es genau richtig. Und Philippus ist ja derjenige, wo wir in der Apostelgeschichte lesen, der als Evangelist bezeichnet wurde. Er war der Evangelist. So. Und nach der Zerstreuung oder nach der Verfolgung, dann nach Stephanus Tod, haben die Apostel und die anderen Jünger eigentlich das gemacht, was Jesus ihnen schon kurz vor der Himmelfahrt gesagt hat, sie sollten das Evangelium zu allen Nationen bringen. Und sie sollten anfangen von Jerusalem, dann Judäa und Jesus erwähnt auch Samaria bis an die Enden der Erde. So. Und denen hat es aber richtig gut gefallen in Jerusalem, denn in so einer großen Gemeinde, wo der Heilige Geist wirkt und alles so harmonisch abläuft, wenn man mal absieht von Ananias und Sapphira, ansonsten lief es eigentlich recht gut dort ab. Wer will denn da schon weg? Ja? Wer denkt da schon an Samaria? Wer denkt da schon an die Nationen? Die haben sich dort sehr wohl gefühlt. Die Gemeinde war gut, die ist gewachsen und es war alles super. Aber Gott hat gesagt, nee, der Heilige Geist ist euch gesandt worden, damit ihr dieses gute Wort, das Evangelium von Jesus Christus zu den Samaritern und zu den Nationen bringt. Und dann hat es diesen krassen Auslöser gegeben des Todes von Stephanus und dann wurde die Gemeinde, die nicht freiwillig ging, wurde dann zerstreut in verschiedene Länder. So, und hier kam der Philippus nach Samaria. Und er predigt das Evangelium. Gott hat es bestätigt durch Zeichen und Wunder. Es sind dort Dämonen ausgefahren mit großem Geschrei, Vers 7. Und viele Gelähmte wurden geheilt. Und es herrschte große Freude in dieser Stadt. Und sogar dieser Diener Satans, der durch seine Führer Dämonen diese ganze Stadt unter seiner Kontrolle hielt, dieser Zauberer Simon hat sich bekehrt. In der weiteren Begebenheit sehen wir, dass es nicht tief gegangen ist bei ihm. Ja, das gab es auch in der Apostelgeschichte, auch in der ersten Gemeinde, dass Leute das Wort angenommen haben, sich taufen lassen haben, zu Jesus bekehrt haben, aber nicht drin geblieben sind. Und in der Kirchengeschichte weiter wird berichtet, dass dieser Simon dann nach Rom gegangen ist und wieder zurückgegangen ist in starke Hexerei und Zauberei und hatte dann mit Petrus, wo Petrus in Rom war, sehr starke Konfrontationen. Und dann sagt man, da hat er durch seine Führergeister, um die Menschen wieder zu beeindrucken, weil er wollte Macht über Menschen, verborgene Erkenntnis. Das wollte er nicht loslassen. er hing so daran, durch seine Zauberkünste Macht über Menschen auszuüben. Und dann wird berichtet, dass er sich vor einer großen Menschenmenge, Petrus war unter ihnen, dass er sich durch Illumination, hat er sich durch die Geister 10 Meter in die Luft heben lassen und ist dann rumgeschwebt und alle waren nur total beeindruckt. Und der Petrus hat gesagt, nee, das geht zu weit. In den Namen Jesus, ihr Mächte seid gebunden, du kommst da drunter. Und dann fiel er vom Himmel, dieser Simon. Ja, und solche Konfrontationen gab es da in der Apostelgeschichte oder in der ersten Gemeinde, die gibt es heute genau noch so. Aber hier sehen wir bei diesem Simon, das ging nicht richtig tief rein. Er hat das Wort gehört, er hat auch geglaubt an Jesus, weil er die Wunder gesehen hat. Er wollte auch dieselbe Kraft, weil er hat gespürt, die Kraft von dem Heiligen Geist war stärker wie seine. Dann hat er ja dem Apostel noch Geld angeboten, damit sie ihm dieselbe Fähigkeit verleihen, Hände aufzulegen und der Heilige Geist fällt auf die Menschen. Und da hat ja Petrus zu ihm gesagt, du bist voll bitterer Galle und so weiter. Du Buße über deine Bosheit. Dieser Punkt, den hat er irgendwie übersprungen oder ist er so ganz sachte drüber gegangen. Die echte Buße hat bei ihm gefehlt. Aber gehen wir von den guten Dingen aus, die anderen sind dort in Christus geblieben. Aber jetzt geht es um die Taufe. Vers 12. Als sie aber dem Philippus glaubten, das heißt, er verkündigte das Evangelium, sie glaubten und als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und vom Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sich Männer und Frauen taufen. Ja, das war ihre Reaktion. Weiter geht's in Apostelgeschichte 8 und dort wird der Philippus entrückt und dann trifft er so einen hochrangigen Beamten aus dem Königreich Äthiopien, den Kämmerer, der Kandake, also der Königin von Äthiopien. Und dann lesen wir Vers 36 und 37, als sie aber Philippus verkündigt ihm das Evangelium, und hier steht Vers 36, als sie aber auf dem Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser. Und der Kämmerer sprach, siehe, hier ist Wasser, was hindert mich, taufen zu lassen? Das heißt, Philippus hat das Evangelium verkündigt, hat er von Jesaja angefangen. Der Kämmerer hatte schon ein vorbereitetes, gottesfürchtiges Herz, denn er ist extra nach Jerusalem gezogen, um Jahwe anzubeten. Also er war schon ein gottesfürchtiger Mensch. Bei ihm hat von der Buße nicht mal so viel gefehlt. Da war schon ganz viel in seinem Herzen geschehen, ähnlich wie bei dem Cornelius, dem römischen Hauptmann. So, und dann hat er das Wort geglaubt und er sagte, jetzt muss ich mich aber taufen lassen. Ich will mich abtrennen von meinem Alten. Ich will mit Christus begraben werden und das neue Leben hineingeboren werden. Und nach dieser Frage, was hindert es mich, getauft zu werden, da sprach Philippus, gut, aber jetzt müssen wir das mal abchecken. Er sagt, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Und er antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Amen. Er bezeugte dort klar seinen Glauben und aufgrund dieses Glaubensbekenntnisses hat Philippus diesen Kämmerer dann auch getauft. Und als sie aus dem Wasser herauskamen, war Philippus plötzlich weg. Da hat der Heilige Geist ihn entrückt und er kam wo ganz anders wieder an. Und der Kämmerer zog fröhlich seines Weges und man sagt, dass durch ihn die Gemeinde in Äthiopien gegründet wurde. Weil später als Missionare da runterkamen nach Äthiopien und es war noch ein anderes afrikanisches Land, hat man Christen gefunden, die ganz starke jüdische Rituale noch mit drin hatten. Die haben den Schabbat gefeiert, die jüdischen Feste und so weiter. Das ist ja das, was dieser Kämmerer kannte. So, und durch diesen einen Mann kam das Evangelium nach Äthiopien. So sehen wir, dass Philippus diese Voraussetzung, Buße bei diesem Mann erkannt hat. Und dann sagt er, was hindert dich taufen zu lassen, ist, du musst deinen Glauben bezeugen. Wenn du von ganzem Herzen glaubst, kann ich dich taufen. Und so ist ein öffentliches Glaubensbekenntnis wichtig für jeden Einzelnen, der sich taufen lässt. Stimmt's, Judith? Das ist letztes Jahr, ne? Amen. Nächste Stelle, Apostelgeschichte 16, Vers 31 bis 33. Und hier geht es um den Gefängnisaufseher, wo Paulus und Silas da im Gefängnis waren. Und der Kerkermeister, der fiel auf die Knie und sprach, ihr Herrn, Vers 30, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Das heißt, er reagierte ähnlich wie die 3000 da in Jerusalem. Er war sofort von diesem Wunder, da wo das Erdbeben geschah, war er so überführt, dass er niederfiel vor Paulus und Silas und sagt, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und sofort sprach Paulus, der erkannte, dass dieser Mann Buße getan hat oder dabei war, Buße zu tun. Und er sagt, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden und dein Haus. So. Um zu glauben und damit sein ganzes Haus auch glaubt und sich taufen lässt, müssen sie natürlich das Wort Gottes hören. Ja? So, und das machte Paulus. Und Paulus und Silas sagten ihm das Wort des Herrn, Vers 32, und allen, die in seinem Haus waren. Das heißt, Paulus und Silas gingen in das Haus des Kerkermeisters, der holte mitten in der Nacht, das war schon nach Mitternacht, ne, holte er sein ganzes Haus zusammen und Paulus und Silas predigten ihnen das Wort Gottes. Und ihr müsst euch mal vorstellen, so eine aufregende Nacht, ne? Ein Erdbeben kurz vorher, Paulus und Silas waren vielleicht eine Stunde oder zwei Stunden vorher noch im Block gefesselt. Mitternacht haben sie Lobpreis gemacht, ne, wie es ein richtiger Christ tut, wenn er im Gefängnis ist, unter allen Qualen und Ratten und so weiter, die da unten sind. Im tiefsten Inneren des Gefängnisses waren die eingesperrt, im Block eingeschlossen. Und was macht man als guter Christ? Anbetung, Lobpreis. Amen. Mit letzter Kraft. Und dann hat Gott ein Erdbeben geschickt. Das Gefängnis wurde erschüttert, die Fesseln lösten sich von allen. Und das hat den Kerkermeister zur Buße gebracht, diese Kraftwirkung Gottes. So, aber jetzt eine Stunde später befindet sich der Paulus befreit im Haus des Kerkermeisters, predigt das Evangelium. Das heißt, wir müssen auch alle Zeit bereit sein, diese gute Botschaft hier im Herzen zu haben und zu verkündigen. Der Kerkermeister nahm sie zu sich in jener Stunde der Nacht, wusch ihnen die Striemen und er ließ sich auf der Stelle taufen und all die Seinen. Und er führte sie in sein Haus, setzte ihnen ein Mahl vor und freute sich, dass er mit seinem ganzen Haus an Gott gläubig geworden war. Das ist schon eine starke Nacht. Nach der Taufe gab es Frühstück. Also geschlafen hat in der Nacht keiner. Amen. Und hier sehen wir, dass hier steht der Kerkermeister und sein Haus. Und da muss man dazu sagen, zu einem Haus der damaligen Zeit gehörte natürlich die Frau und die Kinder und dann die Mägde und Knechte und Diener und Freunde und was weiß ich. Es war eine größere Versammlung, je nachdem, wie reich ein Mann dort war. So. Was hier nicht geschehen ist und was uns das Neue Testament nirgendwo berichtet, dass Kinder getauft wurden. Nach jüdischem Verständnis war es so, dass ein Mädchen mit 12 und ein Junge mit 13 religionsmündig war, also sich frei entscheiden konnte für den Glauben an Jahwe oder jetzt hier an Jesus. Und dieses Muster hatte Paulus drin. Paulus war ein Jude, Petrus war ein Jude, die erste Gemeinde waren alles Juden. Das heißt, die erste Gemeinde hat nie Kinder getauft unter dem Alter von 12 Jahren. Und wenn du heute, wir haben ja viel Kontakt zu messianischen Gemeinden und ich kenne keine einzige messianische Gemeinde, die Kinder unter 12 Jahren tauft. Oder um dieses Alter rum. Auf jeden Fall keine Kinder und Säuglinge. Und das muss man immer, diesen Hintergrund braucht man, um diese Haustaufen zu verstehen. Das ist kein Beweis für die Kinder- oder Säuglingstaufe. Ganz im Gegenteil. So, und dann machen wir weiter. Apostelgeschichte 18, Vers 8. Hier ist mal ein Synagogenvorsteher. Ist auch nicht schlecht. So ein der erste aus der jüdischen Synagoge, Crispus, wurde an den Herrn gläubig in Korinth und wieder samt seinem gesamten Haus. Auch viele Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Und hier sehen wir wieder, Paulus predigte das Wort. Dieser Crispus, sein Haus und alle, die zuhörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Du hast immer dieses Muster. Und wie gesagt, bei diesem Haus, kein Jude hätte ein Kind unter 12 Jahren damals getauft. Dann Apostelgeschichte 19, Vers 4 und 5. Hier trifft Paulus in Ephesus auf 12 Jünger, die aber nur mit der Taufe des Johannes getauft worden sind und von der Wassertaufe, wie wir heute davon sprechen, von diesen Grundlagen noch nichts wussten. Und hier hat Paulus das abgecheckt und hat im Vers 4 sprach er zu ihnen, Vers 3, worauf seid ihr denn getauft? Und sie erwiderten auf die Taufe des Johannes. Da sprach Paulus, Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt, das heißt an den Herrn Jesus Christus. Das heißt, Paulus checkt die Grundlagen ab. Wenn Paulus auf sogenannte Jünger trifft oder getroffen ist, die sich zu Jesus bekannt haben, hat er gesagt, okay, jetzt checken wir das mal ab. Stuhlbein Nummer 1, Buße. Glaube, Wassertaufe, Geistestaufe. So, und bei diesen 12 Jüngern in Ephesus hat er festgestellt, der Stuhl wackelt. Die haben zwar Buße getan, die haben die Taufe der Buße des Johannes, ja, es waren Jünger des Johannes gewesen, die haben sie natürlich praktiziert. Und sie glaubten jetzt auch an Jesus, weil Johannes sagte, das ist das Lamm Gottes, glaubt an den Messias. Aber dann hat er gemerkt, oho, die letzten 2 Stuhlbeine, die wackeln, die sind nicht vorhanden. Die Wassertaufe und die Geistestaufe. Und hier fügt Paulus das hinzu und er bringt sie in die volle Reife der Grundlagen hinein des Christus. Und hier steht Vers 5, als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Und so hat Paulus diese 12 Jünger in die volle Reife des Christus mit Wassertaufe und Geistestaufe hineingeführt. Dann lesen wir noch ein Beispiel von einer Frau in Apostelgeschichte 16, Vers 14 und 15. Und das ist die Lydia in Philippi. Und hier steht, eine gottesfürchtige Frau, Apostelgeschichte 16, 14 und 15, namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Der Herr tat ihr das Herz auf, sodass sie aufmerksam Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Das heißt, sie hörte auf das Evangelium, sie hörte die gute Botschaft. Und was hier steht, das kann man auch als Gebet verwenden für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Hier steht nämlich, der Herr tat ihr das Herz auf, sodass sie aufmerksam zuhörte auf das, was Paulus gesprochen hat. Und wenn du Menschen hast, für die du betest, die noch nicht durchgebrochen sind zum Glauben an Jesus oder zum lebendigen Beziehung zu Jesus, dann bete, dass der Herr genau das macht, was er mit Lydia gemacht hat. Kannst du Jesus sagen, Jesus, guck mal rein hier, Vers 14, du hast dieser Lydia das Herz aufgetan, mach es mit dieser Person genauso. Was du dort gemacht hast, kannst du auch jetzt tun. Und als sie aber getauft worden war, Vers 15, und auch ihr ganzes Haus, bat sie und sprach, wenn ihr davon überzeugt seid, dass ich an den Herrn gläubig bin, so kommt in mein Haus und bleibt dort. Und sie nötigte uns. So, und hier steht wieder davon, sie und ihr Haus. Und daraus schließen viele, sag ich mal, evangelische, ich auch katholische Theologen, dass dort die Kinder und die Babys mit dabei waren. Was haben wir gehört vorhin? Dass im Jüdischen niemand getauft wurde unter 12 und 13 Jahren. Paulus hätte nie ein Säugling getauft, nie ein Kind getauft. Dann ist es auch hier eher unwahrscheinlich, dass diese Lydia verheiratet war. Dann hätte etwas gestanden von ihrem Mann. Wenn eine Frau sich bekehrt, hat der Mann, das Oberhaupt der Familie war damals sehr klar geordnet, dann hätte er müssen noch mit um Erlaubnis gebeten werden, wenn es um die Kinder gegangen wäre oder um die Hausangestellten. So, entweder sie war eine alleinstehende Frau, sie war auf jeden Fall sehr wohlhabend, sie war sehr reich, war eine Händlerin, das stimmt. Sie hatte ein großes Anwesen gehabt. Entweder sie war eine alleinstehende Frau oder sie war eine Witwe. Und bei Haus waren es auf jeden Fall ihre Diener und Mägde und Knechte, was man dort alles zu uns im Haus vorfindet. Und die haben das Wort auch gehört und haben sich taufen lassen. Und da ist die Gemeinde in Philippi entstanden. Und um das nochmal nachzusetzen, lesen wir in Vers 40, nachdem Paulus und Silas aus dem Gefängnis entlassen wurden, begaben sie sich zu Lydia und als sie die Brüder sahen, trösteten sie sie und zogen fort. Jetzt die Bekehrung von der Lydia und ihrem Haus, ich weiß nicht, wer da alles noch dabei war, wird kurze Zeit später, werden diese Gläubige als Brüder bezeichnet. So, und da ist kein Kind dabei. Es waren alles Personen, die das Wort Gottes hören konnten, Buße getan haben und sich aus freiem Entscheid von ganzem Herzen dann auch taufen lassen haben. Amen. So sehen wir, die Voraussetzung für die Taufe ist, das Wort Gottes zu hören. Ihr habt jetzt an die ganzen Bibelstellen, haben wir das jetzt klar herausgefunden, Verkündigung des Evangeliums, Buße und Umkehr und dann der Glaube an das Wort. Und dann waren die Menschen bereit, sich taufen zu lassen. Das sind die Voraussetzungen dafür. Jetzt kommen wir zum tiefen Teil des Abends, zur geistlichen Bedeutung der Wassertaufe. Das waren die Voraussetzungen. Martin, du hast es so gut drauf. Ja, danke. Ja, nochmal rumdrehen. Nee, bloß das Ding wieder drehen. Ja. Super, prima. Vielen Dank. So, jetzt reden wir über die geistliche Bedeutung der Wassertaufe. Bisher waren es die Voraussetzungen und jetzt tauchen wir mal tief ein. Was passiert denn eigentlich in der Wassertaufe und was geschieht mit mir? Was ist die geistliche Bedeutung? Und ich muss dazu sagen, bei diesem Versen aus Römer 6, das war bei mir der ausschlaggebende Punkt, mich 96 war das, mich taufen zu lassen. Weil wir sind ja auch in der Landeskirche aufgewachsen. Wir haben diese ganze Lehre drin gehabt, von klein auf gehört, von dieser Säuglingstaufe, Wiedergeburt und die du dann mit der Konfirmation bestätigst und dass ein Kind so schnell wie möglich nach der Geburt getauft werden muss, innerhalb des ersten Jahres. Weil Luther hat es dann mal auf den ersten 8 Tage, aber man hat es erweitert aufs erste Jahr. Und wenn du dann dein Kind nicht hast taufen lassen, innerhalb des ersten Jahres wird es dir dann schon angesprochen oder angeschrieben. So, und diese ganze Lehre, dass das die Gnade Gottes ist und dass das Kind dann frei wird von der Erbsünde und in das Reich Gottes hineingeboren wird, diese Stelle von Johannes 3,6 im Wasser und Geist getauft, das haben wir alles drin, das wurde ja so ausgelegt, dass das alles in dieser Säuglingsbesprengung dort geschieht, in der Kraft und Autorität des Pfarrers. So, und so waren wir geprägt. Und als mich jemand mal uns angesprochen hat, auf die Wassertaufe, auf die Bedeutung und dass es wichtig ist, sich richtig taufen zu lassen, habe ich gesagt, das ging bei mir nicht ein. Ich habe gesagt, ich bin im Heiligen Geist erfüllt, das reicht mir. Und dann hat der Herr nach und nach angefangen, mir Hunger zu geben, darüber nachzudenken. Beschäftige dich mit der Wassertaufe. Und was mich überzeugt hat, waren nicht die Argumente von Menschen. Sowas wie Grundlagenkurs hier, das gab es damals nicht. Wir hatten keinen Zugang dazu. Was mich überzeugt hat, war ein kleines Heft vom Josef Missionswerk, vom Eckhard Neumann hier, der Apostel aus der, da ist jetzt schon weit über 80, der in der alten DDR die freien Gemeinden gegründet hat hier, ist ein mutiger Mann. Und der hat so viel Gegenwind abgefasst mit dem Werner Morgenstern hier zusammen aus Bautzen. Das waren so die Pioniere zu tiefsten DDR-Zeiten, verfolgt von der Staatssicherheit, haben die heimlich Menschen getauft, von der Kirche verfolgt, verleumdet, angegriffen, von der Staatssicherheit bespitzelt und so weiter und so fort. Aber die sind dem Wort Gottes treu geblieben. Das waren so die Ersten, die damals hier das erkannt hatten, worüber wir heute sprechen. So, und das waren die Pioniere, die haben gesagt, ähnlich wie Luther, hier stehe ich und ich kann nicht anders. Das ist die Wahrheit aus dem Wort Gottes. Amen. Morgenstern, Werner und dann der Eckhard Neumann. Eckhard Neumann, der ist jetzt mindestens 85. Ne? Den haben wir vor 2 Jahren haben wir wieder gesehen. Der ist noch voll im Feuer mit 85. Das sind Vorbilder. Werner Morgenstern, der ist schon länger tot. Ne? Der kommt aus der Ecke, wo du herstammst. Bautzen hinten. Aber muss ich euch erzählen in dem Zusammenhang. Zwar auch in dieser Richtung, der Lausitz hinten, haben wir dann mal Leute getroffen zu einem Seminar von einer Gemeinde, die auch zu tiefsten DDR-Zeiten gegründet wurde. Es waren so die ersten in Sachsen dort hinten. Und dann war das alles ein bisschen beobachtet von der Staatssicherheit. Und die haben sich im Bauerngut, haben die den Kuhstall ausgebaut und haben im Kuhstall dann ihre Versammlung gemacht. Und haben sich drinnen getroffen, angebetet und dann wurde der Pastor dann zitiert vor dem Chef von der Staatssicherheit und hat gesagt, an dem und dem waren fremde Leute bei euch in der Versammlung. Er hat gesagt, was? Klar haben wir Gottesdienst gefeiert, aber wir waren die übliche Belegschaft, wie immer. Wir haben Gott angebetet, das Wort Gottes gehört, wir waren niemand Neues da. Ach doch, da waren fremde Leute anwesend. Wer waren die? Und hat er gesagt, nee, es waren keine fremden Leute da. Doch, unsere Mitarbeiter haben durch das Fenster geschaut und da waren eine ganze Reihe Menschen da drin, die hatten so weiße leuchtende Kleider an. Habt ihr eine Taufe gehabt? Da hat er gesagt, nee, wir hatten keine Taufe. Aber das waren Engel. Amen. Der Herr hat den Leuten von der Staatssicherheit die Augen geöffnet, inmitten der Versammlung eine ganze Menge von Engeln zu sehen. Und das stand im Protokoll der Staatssicherheit. Fremde Menschen in der christlichen Versammlung in leuchtenden weißen Kleidern. Amen. So, und da hat der Herr diesen mal die Augen geöffnet. Was aus diesen Leuten der Staatssicherheit dann nach der Wende ist, es waren nicht weit vor der Wende. Was dann danach mit ihnen geworden ist, weiß ich nicht. Vielleicht haben sie sich dann echt bekehrt. Amen. So, aber diese Dinge geschehen. Die Engel sind heute auch hier. Die sind in jeder Versammlung, wenn die Heiligen da sind. Ich habe meinen Engel mit, du hast deinen mit, du hast deinen. Ne? So, die sind zumindest hier und dann dazu noch mehrere andere. Denn die mit uns sind, sind mehr als wie die, die gegen uns sind. Ja, und dieses Heft von Eckhard Neumann, da standen nur die Bibelstellen drin, hauptsächlich die von Römer 6, über die wir heute sprechen, und Kolosser 2. Und ich habe nur die Bibelstellen dann gelesen und der Heilige Geist hat mir die Wahrheit offenbart über die geistliche Bedeutung der Wassertaufe, über dieses Thema. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss mich unbedingt taufen lassen. Amen, denn das Wort Gottes offenbart die Wahrheit. So, da steigen wir mal ein in diese doch recht komplizierten Paulusverse von Römer 6. Wir versuchen das mal doch recht einfach jetzt zu machen. Und die geistliche Bedeutung der Wassertaufe ist zuerst begraben sein. mit Christus diesen Weg zu gehen, weil ich habe ja bereits geglaubt, dass Jesus für meine Sünden starb, dass er für mich zur Sünde wurde. Jetzt wartet auf mich der nächste Schritt. Ich muss mit Christus in seinen Tod hineingetauft, mit ihm begraben werden. Ich muss am Tiefpunkt ankommen. Mit Christus zu sterben, muss jetzt bestätigt werden. Und hier steht es in Römer 6, Vers 3, oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Jesus Christus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Das ist die erste geistliche Bedeutung. Das heißt, mein ganzes altes Leben, alles, was ich bisher war, was mich ausgemacht hat, meine Persönlichkeit, meine alte Identität ist mit Christus gekreuzigt. Ich habe das geglaubt und jetzt wird es beerdigt. Ich komme am Tiefpunkt des Wassers an, mit Christus in seinen Tod hinein getauft. Ich mache mich eins mit seinem Tod, eins mit seinem Begräbnis. Vers 5, denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir es auch mit ihm in seiner Auferstehung sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit ein Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. So, das ist tiefe Paulus-Offenbarung. Aber das sagt genau das aus, worüber wir gesprochen haben. Wir wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist vor 2000 Jahren, damit dieser Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt wird. Und was ist der Leib der Sünde? Das, wo wir gestern drüber gesprochen haben. Das ist dieses Wesen, diese DNA Satans in uns, diese alte Identität von Stolz, Rebellion, Selbstbestimmung, unabhängig Leben vom Schöpfer. Diese Dinge sind mit Christus gekreuzigt worden und wir müssen uns nur dafür halten. Wir müssen ja sagen, ja, das ist auch für mich geschehen. Da wird dieser Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt. So, und was machen wir mit diesem Leib der Sünde, mit dieser alten Identität? Wenn sie gestorben ist, muss sie auch beerdigt werden. Und das geschieht alles im Glauben. Und das ist Einswerden mit Christus in seinem Tod. Und deswegen sind die Voraussetzungen für die Taufe so wichtig. Ansonsten wird das nur ein Bad. Ein schönes, nasses, kühles Bad. Wenn diese Voraussetzungen nicht da sind und der Glaube nicht da ist, dass ich mit Christus gekreuzigt worden bin, dann ist in mir das alte der Leib der Sünde, dieses alte Wesen noch nicht tot, wenn ich das nicht glaube. Und etwas, was noch lebt, beerdigt man nicht. Deswegen braucht ein Mensch ein Verständnis dafür, was passiert in der Taufe und deswegen kannst du niemals Babys taufen oder Kleinkinder. Das ist maximal ein Segen, aber hat mit der geistigen Bedeutung der Wassertaufe nichts zu tun. Amen. Ein Beispiel ist uns Israel. An diesem Beispiel kann man das ein Stück verdeutlichen, immer so bildhaft dargestellt. Diese tiefe Offenbarung, die Paulus ja beschreibt, kann man in ein Bild hineinpacken, wo das Volk Israel, ist ja also ein Vorbild für uns, wo sie aus Ägypten ausgezogen sind. Ägypten bedeutet die Welt, der Pharao, den Teufel. Sie waren unter der Knechtschaft und Sklaverei des Pharao, das heißt Satans und seiner Dämonen und der Welt. Und Gott hat sie befreit. Er hat sie rausgeführt aus Ägypten und dann mussten sie, er hatte sie, können auch irgendeinen Warteschlangen führen. Nee, sie mussten durch das Rote Meer, durch das Wasser hindurch. Gott hat das Wasser geteilt und sie mussten durch das Wasser hindurch am Tiefpunkt ankommen. Man hat es übrigens jetzt gefunden, ne, wo dieser Durchzug war im Roten Meer. Da gibt es so eine 2 Kilometer breite Erhebung im Roten Meer, wo die dann durchgelaufen sind, wo Gott das Wasser geteilt hat. Und man hat auch noch so alte Wagenräder gefunden mit Muscheln und allen so weiter. Dort sind die dann von den ägyptischen Soldaten, da, diese Wagenräder, hat man noch ein paar gefunden. Auf jeden Fall war es ein Tiefpunkt, es ging ziemlich tief runter und dann drüben wieder raus ins verheißene Land. So. Und als sie durch waren, kam das Wasser wieder zurück. Mose hat den Stab erhoben und das ganze Heer des Pharao war im Wasser. Und das Wasser kam zurück und bedeckte die Ägypter und das ganze Heer mit allem, was sie da reingezogen sind. Und sie überlebten das Ganze nicht. Und so ist für uns die Wassertaufe auch nicht nur ein Tiefpunkt, es ist ein Schnitt, wo wir aus dem alten Ägypten symbolisch in das verheißene Land hineinkommen. Und alles, was aus dem Alten noch da ist, lassen wir zurück. Deswegen ist die Taufe auch wichtig, um befreit zu werden von Dämonen, weil diese Taufe trennt dich von dem Zugriff Satans und erst dann kannst du freigesetzt werden und frei bleiben. Amen. Und wichtig ist, es gibt kein Zurück mehr an das Alte. Die Taufe ist eine komplette Trennung, denn wer einmal tot ist, ist tot und du kannst nicht wieder an das Alte zurück. Es gibt auf dieser Erde gibt es zwei Arten von Menschen. Die ersten haben die Identität des alten Adam. Und da kommen wir alle her. Und die anderen, die sind diese Schritte gegangen und sind jetzt in der Identität des neuen Adam. Amen. Diese zwei Kategorien gibt es. Egal welches Geschlecht, egal welcher gesellschaftliche Stand, egal welche Rasse. Es ist vollkommen egal. Es gibt nur den ersten Adam und den zweiten. Und wenn du in Jesus hineingehst, gehst du in den zweiten Adam und du lässt alles, was zu dem ersten Adam, alles, was zu deinem alten Leben gehört hat, lässt du vollkommen zurück. Und dann gibt es noch eine Kategorie, das sind interessante Menschen, die gibt es und in diese Muster fallen wir auch manchmal rein, wenn wir gläubig sind. Und die nennt Paulus seelische Christen. Und seelische Christen sind diejenigen, die diese ganzen Schritte schon gegangen sind, die tatsächlich gerettet und wiedergeboren sind, mit Gott gehen, aber dann wieder in das Alte zurückgehen, in alte Verhaltensmuster, in alte Sünden, in alte Götzen werden wieder angebetet. Und Paulus nennt sie seelische Christen, weil sie sind gerettet, aber dann übernimmt die Seele und sie versuchen wieder mit Ägypten zu kooperieren. Dann kommt der Heilige Geist, überführt dich und sagt, mein Lieber, du hast eine rote Linie überfahren, bitte komm wieder zurück. Aber wir wollen das mal so als Einschub. Deswegen ist es wichtig, diese Dinge radikal zu machen, dass wir keine Lust mehr haben oder kein Verlangen nach dem Knoblauch Ägyptens, wie die Israeliten in der Wüste. Die waren ja dann total unzufrieden. Die wollten ja wieder zurück nach Ägypten. So. Und der Teufel verlockt und versucht uns wieder die Dinge der Welt schmackhaft zu machen, damit wir dort wieder an diesen Haken, an diesen Köder anbeißen. Deswegen, wenn man getauft worden ist, muss man auch in dieser Trennung leben. Man hat den Tiefpunkt erreicht, man war begraben mit Christus und ist jetzt auferweckt in die neue Kreatur, also in die neue Schöpfung, in den zweiten Adam und es gibt kein Zurück mehr. Jesus selbst wurde gesandt von Gott, um uns aus dieser Welt zu befreien, so steht es im Galater 1, Vers 4. Oder Vers 3, fange ich mal an. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Jesus, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf. Nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Ehre gebührt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und hier ist der Wille Gottes des Vaters erklärt. Jesus hat den Willen Gottes Vaters getan. Und wenn wir diesen Weg mit Jesus gehen, tun wir den Willen des Vaters. Und wenn wir den Willen tun, Gottes des Vaters, sind wir immer gesegnet. Und worin bestand der Wille des Vaters, dass Jesus uns von unseren Sünden, unseren sündhaften Wesen herausnimmt, erlöst und dass er uns herausrettet aus der gegenwärtigen bösen Welt, also aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf. Warum ist diese Welt oder dieser Geist dieser Welt, dieser Weltlauf, wie es hier steht, Weltzeit, warum ist sie böse? Warum? Weil sie unter der Herrschaft des Bösen steht. Deswegen ist sie böse. Und aus diesen Dingen hat uns Jesus befreit, aus unserem Ägypten in das verheißene Land des Erbteils in Christus. Amen. Und durch die Taufe verlassen wir die verdorbene, zur ewigen Verdammnis bestimmte Familie des ersten Adam. Die lassen wir komplett zurück. Amen. Und ich sage es nochmal, die Taufe, die erste geistliche Bedeutung ist, wie wir bei Römer 6 gelesen haben, eine vollkommene Einheit, ein Verwachsensein, wie Paulus hier schreibt, mit dem Tod des Christus. Eins gemacht mit ihm in seinem Tod. So, das ist aber der erste Punkt. Und wenn das gründlich abläuft, dann kommt es auch zum zweiten. Und das ist die Auferstehung. Und somit besteht die Wassertaufe aus dem Punkt 1, begraben mit Christus, und Punkt 2, mit Christus auferstehen. Und das lesen wir in Römer 6, Vers 4b. Damit, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Vers 5. Denn wenn wir mit ihm gleichgemacht worden sind und eins gemacht in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Vers 11. Also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Jesus Christus, unserem Herrn. Und hier spricht Paulus über die Auferstehung. Und dann sind wir den letzten Schritt gegangen auf dem Weg, der Jesus heißt, nach dem Begrabensein erfolgt die Auferstehung. Genauso wie wir mit Christus eins werden in seinem Tod, indem wir alles zurücklassen, kommen wir in die neue Identität des neuen Adam hinein, vom Tiefpunkt an dem höchsten Punkt. Paulus schreibt sogar in Epheser 2, dass wir mit dem Christus mit auferweckt worden sind und mit Christus an himmlischen Orten sitzen. Also das ist unfassbar, was Gott macht mit uns, wenn wir ihm gehorsam sind und auf diesem Weg von Jesus gehen. Vom Tiefpunkt mit Christus begraben, eins mit seinem Tod, an den allerhöchsten Ort mit Christus zur Rechten des Vaters, im Geist natürlich. Amen. Und das ist das, worüber wir gestern gesprochen haben, dass dieser Bereich unseres Geistes, der tot war durch die Übertretung und Sünde, nämlich die Gemeinschaft mit Gott, dieses Wesen der Sünde, was uns dann übernommen hat, wo die Seele regiert hat, das, was uns eigentlich die Probleme gemacht hat, was uns immer wieder zur Sünde gereizt und herausgefordert hat und angetrieben hat, dieser sogenannte Leib der Sünde, der ist mit Christus gekreuzigt worden. Und den lasse ich im Wasser zurück. Die Wassertaufe bedeutet, ich glaube und ich bestätige mit meiner Wassertaufe, dass ich mit Christus gestorben und begraben bin. Ich mache mich eins damit. Das ist vor 2000 Jahren geschehen. Aber mit meiner Wassertaufe mache ich mich eins, identifiziere ich mich vollkommen mit Christus. Ich hole das, was vor 2000 Jahren geschehen ist, in das Heute, Jetzt und Hier in mein Leben. Und das ist der Glaube, der das bewirkt. So. Und von diesem Tiefpunkt weckt Gott uns von diesem Begrabensein, weckt er uns auf und er sagt, komm hoch, komm. Und dieser Geist, der neu geboren ist, der wieder vollkommen ist, wo der Heilige Geist drin wohnt, dieses neue Herz, diese Herrschaft, die Gott in uns eingenommen hat, hat die Fähigkeit, mit Christus an himmlischen Orten zu sitzen. Wie kommt man dahin? Durch Glauben an das Wort. Ich lese euch mal die Stelle vor. Epheser 2, Vers 6 oder Vers 5. Fangen wir mal an. Auch uns, die wir tot waren durch die Übertretung mit dem Christus, hat Gott uns lebendig gemacht. Lebendig. Wir sind eins, nicht nur mit seinem Tod im Begrabensein, sondern jetzt werden wir im zweiten Schritt der Taufe, indem wir wieder rausgeholt werden aus dem Wasser, ins verheißene Land gesetzt. Und wir sind mit dem Christus lebendig gemacht worden. Das heißt, das Auferstehungsleben Christi ist in uns. Und der Geist, Römer 8, Vers 11, der Geist der Auferstehung lebt in uns. Das heißt, wir haben Auferstehungsleben in uns. Wir haben ewiges Leben in uns durch den Glauben. Amen, das ist gut. Und das bedeutet, in dem Moment, wenn unser Körper hier aufgibt, verbindet sich unsere Seele, die noch im Erneuerungszustand ist, aber sie verbindet sich mit diesem auferweckten Geist. Und dieser Geist, den zieht es nach oben. Ruckzuck bist du bei Gott. Weil wenn du im Geist schon an himmlischen Orten sein kannst, bist du, wenn dein Geist den Körper verlässt, sofort bei ihm. So, die Stelle müssen wir mal lesen. Vers 6. Und er hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Mit auferweckt. So wie Christus von den Toten auferweckt wurde, werden wir von dem geistlichen Tod auferweckt. Und wenn wir von dem geistlichen Tod auferweckt sind, bedeutet das auch, dass wir physisch vielleicht sterben, unser Körper, aber wir sofort zu Gott gehen und wir einen neuen Körper erhalten, denselben wie Jesus. Amen. Und es steht zweimal in der Schrift, im Epheserbrief und im Kolosser, glaube ich, dass dieser Geist der Auferstehung, Korinther und Epheser, dass der Heilige Geist, der Geist der Auferstehung, die Anzahlung ist auf das ewige Erbe, dass wir denselben Körper wie Jesus haben werden. Unterpfand, schreibt Paulus, das ist, wenn du ein Auto kaufst und du machst den Kaufvertrag sicher, unterschreibst es, dann fordert der Käufer in der Regel eine Anzahlung in der Höhe von so und so viel Prozent. So, sag mal, das Auto kostet 10.000, dann sagt er, okay, 30% Anzahlung. Da musst du beim Abschluss des Kaufvertrages sofort 3.000 überweisen oder bar hinterlegen. Dann ist der Kauf rechtmäßig. Und genauso macht es Gott. Er sagt, wenn du das alles annimmst, was Jesus für dich getan hat im Glauben, gebe ich dir die Anzahlung, die Garantie dafür, dass das ganze Auto, das ganze Erbe dir gehört. Wenn du dann soweit bist. Das heißt, wenn wir im Himmel sind. Der Heilige Geist in uns ist die Anzahlung, das Unterpfand, die Garantie, dass wir mit Christus ewig leben werden und seinen selben Körper haben werden wie er. So, aber jetzt in der Taufe erfahren wir schon dieses mit Christus auferweckt sein. Mit ihm gleichgestaltet in seinem Tod. Aber das ist nicht alles. Es ist nur der erste Schritt. Und dann geht es in das neue Leben des Christus hinein. Und darauf sollten wir uns fokussieren. Auch wenn von unserem alten Wesen noch Dinge da sind, das heißt, da können immer noch Restsubstanzen der alten Natur da sein, die wir an der Heiligung immer wieder an das Kreuz ablegen und das Neue in Christus anziehen. Aber der Fokus ist auf das Auferstehungsleben, der Fokus ist auf Christus, weil wir in ihm sind und er in uns. Er ist der Auferstandene, er sitzt zur Rechten Gottes und er hat uns davor mit auferweckt, mitversetzt in himmlische Regionen, in Christus Jesus. Da gäbe es noch mehr drüber zu sagen, aber es ist eine Aussage, die wir glauben dürfen. Und wer glaubt, wird es erfahren. Amen. Der Vorhang ist zerrissen, der Weg zu Gott ist frei ins Allerheiligste durch das Blut von Jesus. Und da sagt der Vater, komm zu mir. In mein Vaterhaus. Wenn wir eines Tages bei ihm sind, werden wir denken, ach du liebe Zeit, warum habe ich diese Worte nicht geglaubt? Warum habe ich so viele Gelegenheiten ausgelassen, in Gottes Gegenwart zu kommen? Warum habe ich mich so abgemüht hier in meinem Fleisch? Und Gott sagt, komm zu mir, der Weg ist frei. Warum habe ich daran gezweifelt? Weil ich es nicht sehe? Weil ich es nicht fühle? Sehen und fühlen kommt aus unserer Seele. Der Glaube kommt aus dem Herzen, aus dem Geist. Der Glaube sagt, das ist die Wahrheit. Und dann nimmt das nach. Spricht diese Dinge aus, sagt, diese Dinge gehören mir. Emotionen, selbst geistiges Sehen und Emotionen folgen dem Glauben. Amen. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Wenn das drinsteht, wenn Gott dir das geschenkt hat, dann gehört es auch dir. Und jetzt kommt noch die Stelle in Kolosser 2, die ich sehr eindrücklich auch finde in Bezug auf die Taufe. Kolosser 2, Vers 11 und 12. Und hier schreibt Paulus, in Christus, in ihm seid auch ihr beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünde in der Beschneidung des Christus. Also der Vers 11 hat es in sich. Und da meint Paulus, dieser Leib der Sünde wird abgeschnitten durch das Kreuz. Das ist dasselbe, was er in Römer 6 sagt, mit Christus gekreuzigt. Das heißt, wenn ich daran glaube, dass ich mit Christus gekreuzigt bin, dann schneidet etwas in meinem Herzen, eine Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschieht, nicht im äußeren Fleisch, sondern im Geist, wird dieser Leib der Sünde abgeschnitten in der Beschneidung des Christus. Und das brauchen wir dringend. Wer spricht darüber noch? Letztens, wo wir in Israel waren, habe ich in der messianischen Gemeinde darüber gesprochen, die Beschneidung des Christus. Hinterher kam einer zu mir, oh, du bist doch gar kein Jude, und sprichst über die Beschneidung hier. Ich sage, das ist die Beschneidung im Geist. Amen. Die so wichtig ist. Der Leib der Sünde wird abgetrennt. Gott macht es in Christus. Denn wir sind begraben in der Taufe. In ihm oder mit ihm. Begraben in der Taufe, Vers 12. Und in ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und hier hast du wieder die drei Schritte, die wir uns betrachtet haben. Das erste, mit Christus gestorben, beschnitten im Geist. Zweitens, eins mit seinem Tod. Und eins mit seiner Auferstehung. Oder man kann das auch so verdeutlichen, eins mit seinem Kreuz, eins mit seinem Tod, eins mit seiner Auferstehung. Amen. Und so bist du auf dem Weg Der Christus heißt gegangen. Wir müssen buchstäblich auf den Weg gehen. Ein Weg ist dazu da, dass man geht. Und wenn Jesus sagt, da ist der Weg, müssen wir auch den Weg gehen. Auf dem Weg, der Christus heißt, in diese Freiheit. Und Römer 5, Vers 17 sagt uns dann aus, was wir dann erhalten, was diese Auferstehung in unserem Leben bewirkt, nämlich wir sind wieder fähig zu herrschen. Wenn dieser Leib der Sünde abgetrennt ist, durch den wir an Sünde und Begierden, an die Welt, an Satan versklavt worden sind, in Christus werden die Ketten am Kreuz getrennt in der Beschneidung des Christus. Wir werden vollkommen frei von diesem Sklaventreiber. Frei. Und dann setzt uns Gott wieder ein in unsere ursprüngliche Berufung, die er dem Menschen gab, zu herrschen und zu regieren. Und zuerst herrschen wir nicht über unsere Familienangehörigen oder sonst was, sondern wir üben die Herrschaft aus über uns selbst. Deswegen ist die letzte Frucht, die neunte Frucht des Heiligen Geistes, Selbstbeherrschung. Und erst wenn wir gelernt haben, diese Herrschaft auszuüben, und die kommt durch die Kraft der Auferstehung, dann geht es weiter. Und Römer 5, Vers 17 sagt, weil wir die Fülle der Gnade, also ich, der zweite Teil des Verses, weil wir die Fülle der Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit in Christus erhalten haben, werden wir im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. So, jetzt sind wir wieder fähig zu herrschen über die Sünde. Wir sind fähig zu herrschen über den Geist dieser Welt. Auch das bedeutet auch Nein zu sagen zu den Versuchungen, Verlockungen und Angeboten, die der Teufel uns täglich rüberreicht. Einfach nein. Ich bin diesen Dingen mit Christus gestorben. Die touchen mich nicht mehr. Denn ich habe das Auferstehungsleben in mir. Amen. So übst du Herrschaft aus und du übst Herrschaft aus über Satan und seinen Dämonen, denn sie sind dir untertan in Christus zu Schlangen, Skorpionen, auf die du trittst. Amen. In Christus haben wir diese volle Autorität erhalten. Und wir können sie ausüben und wir machen bitte nicht mehr denselben Fehler wie Adam und Eva im Garten. Eva ließ sich verführen, Adam war passiv. Beides sind Türen, durch die Satan uns wieder in alte Muster zurückbringen kann. Üben die Herrschaft aus, raus aus unserem Garten mit der Schlange. In Jesu Namen. So, und dann bedeutet es auch völlige Hingabe an Jesus. Die Taufe bedeutet, ich lasse alles zurück, ich werde eins mit Christus, dem zweiten Adam, ich werde vollkommen mit ihm verbunden, jetzt schon hier auf der Erde. Es bedeutet Hingabe, Bund an Christus. Galater 3, 27. Und ich verpflichte mich einem heiligen Bräutigam, eine heilige Braut zu sein und mich heilig zu bewahren, bis dass er zurückkommt. Ein Bund ist Hingabe und gleichzeitig eine Verpflichtung. Denn in 1. Thessalonicher 4 steht, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und hier steht Vers 27 in Galater 3, denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Das heißt, in Christus hineingetauft, in ihn, in sein Kreuz, in sein Begräbnis und seine Auferstehung. So haben wir Christus angezogen. Und so sind wir in Christus, in ihm. Amen. So, das bedeutet auch, wenn du getauft wirst, ist es eine Sache in erster Linie zwischen dir und deinem Bräutigam Jesus. Das ist eine Hingabe und es ist ein Bund, in ihn hineingetauft. Und erst in zweiter Hinsicht wirst du dann einer Gemeinde hinzugetan, aber zuerst in Christus hinein. Eine neue Schöpfung in ihm. Amen. So, das ist jetzt so die geistliche Bedeutung der Wassertaufe. Eins mit dem Kreuz, eins mit dem Grab, eins mit der Auferstehung. Und das wird wirksam durch echte Buße, beziehungsweise fangen wir weiter vorne an, es wird wirksam, indem wir das echte Evangelium hören, das Richtige. Es wird oft jetzt das falsche Evangelium gepredigt. Und dann kommen falsche Dinge hervor. So, das echte Evangelium, so wie es geschrieben steht, den echten Jesus, eine radikale Buße, ein Herzensglaube und dann die Wassertaufe. Amen. So sind wir eins mit Christus in seinem Kreuz, in seinem Grab und in seiner Auferstehung. Die Formel ist erstmal auch zweitrangig, weil wir lesen in Matthäus 28, und da gibt es auch manche Streitigkeiten, Matthäus 28, 19 lesen wir, wo Jesus den Missionsbefehl gibt, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Ja, es ist uns bekannt, ja, macht man in der Kirche. Vater, Sohn, Heiligen Geist. Eine gute Frage dazu ist, warum liest man das nirgendwo in der Apostelgeschichte? Wenn Jesus das wirklich gesagt hat, so zu seinen Jüngern, warum haben die Jünger dann immer nur in den Namen Jesus oder auf den Namen Jesus getauft? Die Stellen hat man vor uns gelesen aus der Apostelgeschichte. Selbst Galater 3, 27 in Christus hinein. Ganz einfach, weil es bei der geistlichen Bedeutung der christlichen Wassertaufe um die Einheit mit dem Kreuz, dem Grab und der Auferstehung von Jesus geht. Der Vater sandte seinen Sohn, der Heilige Geist ist in diesen Dingen, er wirkt das durch die ganze Sache mit Jesus hindurch und genauso bei unserer Bekehrung und auf unserem weiteren Weg, der Heilige Geist ist immer mit dabei, aber es geht in erster Linie bei der Wassertaufe um Jesus. Deswegen haben die Apostel immer in oder auf, die griechische Präposition kann man austauschen, in oder auf den Namen Jesus getauft. Wieso steht dann hier Matthäus 28, 19 im Namen des Vaters, Sohnes, Heiligen Geistes? Das wurde auf dem Konzil in Nicäa 325 nach Christus dort hinzugefügt. So, weil ich habe mich immer gefragt, warum haben die Apostel das nicht gemacht, wie es dort in Matthäus steht. Wie gesagt, die Wassertaufe ist eine Sache zwischen dir und Jesus. Du wirst in ihn, auf seinen Namen, denn du trägst jetzt seinen Namen geschrieben. Du hast die Identität des zweiten Adam. Du heißt zwar noch genauso, du siehst noch so aus, aber du hast eine neue Identität in drin. So, und deswegen sagt Paulus, deswegen kennen wir uns als Gläubige dann, die das durchlaufen haben, diese Einheit mit Christus in seinem Kreuz, Grab und Auferstehung, kennen wir uns nicht mal dem Fleische nach, sagt er, wie wir uns früher gekannt haben, sondern wir sehen uns im Geist. Wie der Willi sagt das immer so schön, wir müssen uns im Geist erkennen. Und was ist, wenn wir uns im Geist erkennen? Dann sehen wir Christus in dem Bruder. Wir sehen die neue Schöpfung, wir sehen die neue Kreatur, wir sehen nicht in erster Linie seine Fehler, die er noch hat in seiner Seele, seine Dinge, die auch noch abgeschliffen werden müssen, sondern wir sehen in erster Linie Christus. Amen. Im Geist, weil wir alle eine neue Schöpfung sind in ihm. Warum ist Satan so interessiert, diese biblischen Wahrheiten zu verschleiern, zu verdrehen und ins vollkommene Gegenteil zu verkehren? weil er eine unwahrscheinliche Angst hat vor einem Christen, der mit dem Kreuz, dem Grab und Christus Auferstehung eins geworden ist. Weil er sieht dann Christus in diesem und Satan fürchtet, die Dämonen fürchten nicht uns, weil Fleisch und Blut kann nicht gegen diese Geistwesen kämpfen. Haben wir keinen Bestand. Aber wenn wir eins sind mit dem Kreuz, dem Grab und der Auferstehung von Christus, dann kriegen sie das große Fürchten, weil die Christus in uns sehen. Amen. So war es doch auch in der Apostelgeschichte, diese 7 Söhne des Hohepriesters Kephas, ne, die aus diesem Mann gesagt, in dem Namen des Jesus, den Paulus predigt, beschwören wir euch, ihr Geister, fort aus. Und da sprach der Dämon aus diesem Mann, na, Jesus kenne ich, ist klar. Und von Paulus habe ich auch schon gehört, aber wer seid ihr? So, und dann überwältigte der Dämon in dem Mann diese 7 Männer und ließ sie halbnackt aus der Wohnung fliehen. Die geistliche Welt kennt dich, wenn Christus in dir ist. Amen. Darum geht's. Und um das zu verhindern, gibt es diese teuflische Lehre oder dämonische Lehre der Säuglingstaufs Wiedergeburtslehre. Das ist entstanden im alten Babylon. Das hat noch mit der Flut von Noah zu tun. Das ist ein Bündnis mit der Himmelskönigin. Und während der Säuglingstaufe bei diesem Kreuzeszeichen wird diesem Baby ein Dämon zugeteilt, der nur eine Aufgabe hat, dieses Kind ein Leben lang in diesem System zu halten. Oder auch, wenn du als Erwachsener so getauft worden bist, es ist ein Bündnis mit der Himmelskönigin und diesem Dämonen, die so stark an dieses System gekoppelt sind, sorgen dafür, dass du in diesem System bleibst. Und deswegen gibt es so viele Christen, liebe Geschwister, die wiedergeboren sind, die gefüllt sind mit dem Heiligen Geist, wie wir es auch mal früher waren. Aber wenn du sie ansprichst, über das Einssein im Glauben mit Christus in seinem Kreuz, begraben, seine Auferstehung, in der echten geistlichen Bedeutung der Wassertaufe, gibt es keine Erkenntnis. Es ist, als geht dieses Wort nicht ein. Ich bin ja getauft. Was ist das? Das ist diese Auswirkung dieses Dämons, der in ihnen nichts Schlimmes macht, nicht zur Sünde verführt oder so, sondern nur dafür sorgt, dass diese Person dieses System nicht verlässt. Martin Luther hat am Anfang seiner Reformation gesagt, dass es gotteslästerlich ist, Kinder zu taufen. Er hat gesagt, dass es nicht geht, jemanden, der keinen eigenen Glauben hat, zu taufen. Das geht nicht. Martin Luther hat gesagt, Taufe hilft niemand, ist auch niemandem zu geben. Er glaube denn für sich selbst. Ohne eigenen Glauben ist niemand zu taufen. Aus einer Predigt von Martin Luther. Es hilft auch nichts, die Ausrede, dass sie sagen, die Kinder taufen man auf zukünftigen Glauben. Der Glaube muss vor der Taufe da sein. Martin Luther erkannte das Wort. Wo wir nun nicht beweisen können, dass die jungen Kinder selbst glauben und eigenen Glauben haben, da ist es mein treuer Rat und Urteil, dass man stracks davon abgehe, das ist Lutherdeutsch, je eher, je besser und taufe nimmermehr kein Kind, dass wir nicht die hochgelobte Majestät Gottes mit solchen Alafanzen und Gaukelwerk, da nichts dahinter ist, spotten und lästern. Martin Luther selbst bezeichnet eine Taufe ohne Glauben. Es ist sein Rat, dass man davon abgehe und niemals so jemand getauft, aber kein Kind, damit man nicht die Majestät Gottes mit aller Fanzen und Gaukelwerk, wo nichts dahinter ist, spotten und lästern. Martin Luther sagt, da ist nichts dahinter, wenn kein Glaube da ist. Und wir lästern und spotten Gott selbst. Warum ist er umgeschwenkt? Weil die Säuglingstaufe, wie es schon in der katholischen Kirche war, dann so übernommen wurde, ganz eng mit dem Staatssystem zusammenhing. Und der Druck der Politik hat ihm den Heiligen Geist geraubt. Amen. Du musst radikal den Weg weitergehen, koste was es wolle. Am Ende seines Lebens hat Martin Luther es bitterlich bereut. Und so sagt er am Ende seines Lebens, wenn man die Predigt vom lebendigen, tätigen Glaube recht triebe, du solltest sehen, wo jetzt 1000 zum Sakrament, 1000 zum Abendmahl in die Kirche gehen, in seiner evangelischen Kirche, da würden ihrer kaum 100 hingehen. Also würden auch die gräulichen Sünden weniger. Es kämen zuletzt wieder zu einer christlichen Versammlung, wo wir jetzt Heiden unter christlichen Namen sind. Hat Luther am Ende gesagt seines Lebens. Er hat es gesehen, was daraus geworden ist mit dieser Säuglingstaufs-Wiedergeburtslehre. Er sagt, wenn ich jetzt nochmal anfangen würde, die Predigt vom tätigen Glauben recht triebe, sola Glaube, ne? Also allein der Glaube ist der reformatorische Grundsatz. Wenn er das, hat er gesagt, am Ende seines Lebens, wenn er das so gepredigt hätte, die Voraussetzung für die Taufe, Umkehr und Glaube, dann würden, wo jetzt 1000 traditionell zu den kirchlichen Feiertagen in die Kirche gehen, jetzt nur noch 10% maximal hingehen. 100. Und das sind die wirklich Gläubigen. Und mit diesen 100, sagt er, dann hätten wir eine tatsächliche christliche Versammlung. Und was wir jetzt vorfinden, er redet nicht über den Katholizismus, er redet über die evangelische Kirche, die er gegründet hat. Jetzt sind es fast alles Heiden unter christlichen Namen. Und das hat Martin Luther höchst persönlich gesagt. Nee, geschrieben hat er das. Und dann schreibt er weiter, wenn ich jetzt das Evangelium sollte anfangen zu predigen, ich wollte mich anders reinschicken, ich würde die Wahrheit sagen. Den großen, rohen Haufen wollte ich unter des Papstes Regimes lassen bleiben. Sie bessern sich durch das Evangelium nicht, sondern sie missbrauchen nur seine Freiheit. Ist das nicht so heute? Die Leute sagen Gnade, sie missbrauchen die Freiheit. Ich bin doch als Säugling getauft, ich bin doch gerettet und ich kann jetzt machen, was ich will. Ich wollte diesen großen, rohen Haufen, predige halt mal das hier in den Kirchen, wollte ich unter des Papstes Regime lassen bleiben. Also er hat gesagt, geht zurück in die katholische Kirche, euch kann ich nicht gebrauchen. Sie bessern sich durch das Evangelium nicht, sondern missbrauchen nur seine Freiheit. Aber den Geängstigten, den Gedemütigten, den verzagten Gewissen wollte ich das Evangelium um Trost predigen. Und was sind die? Das sind die, die Buße tun, die ein bußfertiges Herz haben, ein demütiges Herz. Hat er erkannt, den würde ich predigen und dort greift das Evangelium. Ich meine, ich finde es gut, dass er am Ende seines Lebens das noch so erkannt hat, auch niedergeschrieben ist, sodass man es nachlesen kann. Amen. Im ersten Jahrhundert, vom ersten Jahrhundert nach Christus gibt es überhaupt keine Literatur, dass Kinder getauft wurden. Der erste Bericht, dass überhaupt Kinder getauft wurden, finden wir 197 nach Christus. Es ist interessant, mal das so zu hören, wie es dazu gekommen ist. Das heißt, 197 Jahre nach Christus gab es den ersten Beleg von Kindertaufe. Die ganze Zeit vorher nicht. Und wieso bezieht man sich heute bei der Säuglingstaufe auf die Apostel? Und dort im Jahr 197 nach Christus, der Kirchenvater Tertullian berichtet das erste Mal von der Kindertaufe. Und dieser Kirchenvater, er führte einen heftigen Kampf gegen die in Nordafrika aufkommende Kindertaufe. Dies zeigt, dass zu seiner Zeit die Kindertaufe noch nicht allgemeine Praxis geworden ist. Und Tertullian hielt es für richtig, Kinder erst zu taufen, wenn sie ein Alter erreicht haben, in dem ihnen ein eigentliches Verständnis des Christentums, ein eigenes Bekenntnis des Glaubens zu Christus möglich ist. Und Tertullian empfiehlt das Alter der Pubertät als das für die Taufe geeignete Alter. Genauso wie die Juden es damals getan haben. Das heißt, dieser Mann kämpfte mit aller Macht gegen das Aufkommen der Kindersäuglingstaufe. Und im 5. Jahrhundert, dieser Kirchenvater Augustinus hat es dann praktiziert. Und im 6., 7. Jahrhundert wurde es zur Norm. Zwischendrin gab es mal eine andere Richtung, dann hat man die Leute erst kurz vor ihrem Tod getauft, da ging es ins ganze Gegenteil. Also es ging hin und her. Warum? Weil die Lehre der Apostel, die Grundlagen, so wie wir sie hier gehört haben aus dem Wort Gottes, den Gemeinden nicht mal gepredigt wurde, in der Art und Weise, wie es die ersten Apostel getan haben. Und im Laufe der Zeit wurden immer mehr heidnische Mysterien, Kulte und so weiter dort mit eingebaut. Und es geschahen grässliche, ich würde es euch, wer es interessiert, der kann sich das selber mal durchlesen hier, die Geschichte der Säuglingstaufe. Also wurden grässliche Sachen mit dem Täufling dort gemacht. Aber man sagt, das Entstehen der Säuglingstaufe ging Hand in Hand mit dem Eindringen heidnisch-magischen Denkens in die christliche Gemeinde. Also ist ein Mix zwischen Magie und biblischen Glauben. Und man nennt das Sakralmagie oder Taufzauber. Und das ist das Fundament von den Staatskirchen. Die Kirchenmitgliedschaft wurde im Laufe der Zeit zur Staatspflicht. Nicht Christ sein wurde zum Staatsverbrechen und wurde strafbar. So haben wir an der Geschichte in Deutschland dann auch die Wiedertäufer, die dann ersäuft oder verbrannt wurden, weil sie ihre Kinder nicht haben taufen lassen oder sich selbst haben taufen lassen. Zur Kirchenmitgliedschaft war die Taufe jedoch notwendig. Deshalb wurde die Kindertaufe gesetzlich vom Staat geboten. Und so wurde die Säuglingstaufe zum Fundament der Staatskirchen. Und wenn du diese Lehre der Säuglingstaufe aus den Staatskirchen entfernen würdest, würde das ganze System wie ein Kartenhaus zusammenbrechen. Und es blieben tatsächlich, wie Luther das am Ende seines Lebens geschrieben hat, vielleicht 10% übrig, mit denen man dann Gemeinde bauen kann. So, seht ihr mal, wie wichtig das ist, erstmal für euch selbst und dann aber auch anderen die Wahrheit zu bringen. Amen. Das ist eine Frage. Der Abfall, da sind wir mittendrin. Der Abfall hat schon vor einer ganzen Weile begonnen. Der Abfall geht schon seit über 100 Jahren, wo man auch in bekennenden Kirchen und Gemeinden von den Grundwahrheiten des Wortes Gottes immer mehr zurückgegangen ist. Und da gehört die Taufe definitiv dazu. Und diese Lehre der Säuglingstaufe kann nicht von Gott sein, weil es hat Millionen von Tote gefordert, Märtyrer im Laufe der Geschichte, die nicht aufgelistet sind. Die Zahlen liegen verschlossen im Vatikan. Alleine schon in Rom, als man das dann einführte, die Säuglingstaufe oder Kindertaufe und das per Staatsdoktrin dann befohlen hat, haben sich viele dagegen gewehrt. Und dann hatte man auf 30 Meilen von Rom so eine Ausfallstraße raus, aller Meter oder Meter 50 einen Pfahl gesetzt. Und auf jeden Fall war ein Kopf von einem, den man enthauptet hat, weil er sich nicht hat diesem System gebeugt hat, der diesen Grundlagen treu geblieben ist. So. Und das ist nur ein Teil der Sache. Und so merkt man, in Deutschland sind auch viele da ums Leben gekommen zur Zeit der Reformation. Die Reformation hat ihre eigenen Kinder getötet. Es ist schon viel Aufarbeitung geschehen, aber das Land ist blutgetränkt. Brüder haben ihre eigenen Brüder ermordet aufgrund dieser Sache. Und so merken wir, dass es wichtig ist, um nochmal zurückzukommen, dass wir in dieser Wahrheit bleiben. Amen. Die Stelle hatte ich noch vergessen, merke ich gerade. 1. Petrus 3, 21. Wenn wir eins sind mit Christus in seinem Tod, in seinem Grab und seiner Auferstehung, dann haben wir ein reines Gewissen, weil das Alte vergangen ist. Gott hat uns rein gemacht und wir haben ein vollkommen gereinigtes Gewissen. Und dann verwendet Petrus hier das Beispiel von Noah, wie Noah und seine Familie in der Arche durch das Wasser hindurch gerettet wird, so werden auch wir wie durch das Wasser hindurch gerettet und empfangen ein reines Gewissen. Gut, aber um diese, es ist wichtig, da einmal die Geschichte auch zu hören, weil da gibt es viele Fragen und sie hat das sicher auch schon konfrontiert worden, was die Säuglingstaufe betrifft. Und so hat man es aus der Geschichte mal ein bisschen, wie das entstanden ist. Aber als letztes würde ich noch Epheser 4, Vers 5, diese Schriftstelle noch erwähnen. Und dort steht, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. In Gottes Augen gibt es nur einen Herrn, Jesus Christus, einen Glauben an sein Kreuz, an sein Sterben, an seine Auferstehung und daraufhin nur eine einzige Taufe. Und zwar die, über die wir heute gesprochen haben, aus dem Wort Gottes und wie sie von den Aposteln praktiziert wurde. Etwas anderes erkennt Gott nicht an, außer das, was er seinen Aposteln mitgegeben hat, was wir im Wort wiederfinden. Amen. Halleluja. Vater, wir danken dir, Herr, für deine Treue. Danke, dass du uns eins gemacht hast mit dem Sterben, mit dem Begraben sein, der Auferstehung deines Sohnes, Herr. Danke, dass wir durch die Taufe hindurch mit Christus eins werden, seinem Tod, das Alte zurücklassen, aber auch in die neue Schöpfung in Christus hineingehen. Danke, dass du uns diese Freiheit geschenkt hast, Herr, und wir wollen in dieser Freiheit des Auferstehungslebens auch weitergehen. Herr, und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns das Wort tiefer offenbarst, noch tiefer erklärst, Herr, und dass es bewahrt bleibt, dass Satan das auch nicht stehlen kann, Herr, sondern dass du uns Offenbarung und Verständnis und Einsicht darüber vermittelst. Und wir danken dir dafür in Jesu Namen. Amen. So, das war die Wassertaufe und nächste Woche geht es weiter, dann Donnerstag, ne, mit der Geistestaufe. Gut.